Da ist der Duri Bonin. Ich bin kurz nach dem Gespräch mit der Medi. Das war der Podcast Interview aus dem Gefängnis. Und ich bin dann im Nachgang nochmal schnell in die Akte gestiegen. Daraus sieht man, dass tatsächlich im Jahr 2005 hat der Edi zum ersten Mal delinquiert. Er war damals 13 gewesen. Auch ich mag mich gut an unser erstes Treffen erinnern. Das war in einer kleinen Zelle gewesen. Er hat sehr verletzlich gewirkt und scheuch. Andererseits ist er aber, wie die Akten gezeigt haben, vor fast zu bändigen gewesen, ist dort immer wieder daheim ausgerissen, hat man ihn wegen den Monaten nicht mehr auffinden können. Also am meisten habe ich ihn vergleichen mit einer geschlagenen Katze. Auf diesen Kurvengängen, wie man das nennt, ist dann immer wieder zu Delikt gekommen, was ja natürlich auch ein Stück weit natürlich ist, weil von irgendetwas hätte er ja müssen leben. Am Anfang waren das kleinere Vermögensdelikte und Cannabiskonsum, wobei er eigentlich nie ein grosser Kiffer war. Und diese Delinquenz hat sich dann gesteigert. Das Ziel der Jugendanwaltschaft musste dann sein, ihn stabilisieren, dass er mal an einem Ort bleiben konnte, die Schule absolvieren, die Lehre vielleicht sogar in Angriff nehmen. Und bis dann so weit war, hat es 9 oder 10 Anläufe gebraucht, bis er schließlich als Klassenbeste eine Lehre abgeschlossen hat. Aber es ist klar, es hat dann die Delinquenz nicht einfach aufgehört, sondern die ist quasi parallel immer wieder mal aufgeflackert. Eine Besonderheit vom schweizerischen Jugendstrafrecht ist dergestalt, dass man eben Jugendliche nicht primär bestraft für das, was sie gemacht haben, sondern dass man die Ursache sucht und dann versucht, die Ursache zu bekämpfen und den Jugendlichen Perspektiven zu eröffnen. Das passiert im Rahmen von jugendstrafrechtlichen Massnahmen. So Massnahmen sind jetzt nicht einfach ein Ponyhof, sondern es ist für die Jugendlichen jeweils sehr unangenehm, weil es halt in Strukturen gepresst werden, wo es dann funktionieren müssen. Leider ist es dann so im Schweizer Strafrecht, dass ab 18 gilt es als volljährig, ob jetzt halt wirklich die Reife hast oder nicht. Und dann kommt das Erwachsenenstrafrecht zur Anwendung. Es ist natürlich klar, dass sich die Adoleszenz, also die Pubertät, nicht an die Grenzen hält. Früher hat es noch eine Zwischenphase gegeben von jungen Erwachsenen, das war bis 25. Das war grundsätzlich sehr sinnvoll gewesen. Ich habe mit einer von diesen vielen Revisionen, die wir hatten, in den letzten 15 Jahren abgeschafft worden. Das führt dazu, dass Jugendliche, die eigentlich noch mitten in der Pubertät sind, gerade bei Männern ist das ja verspätet, komplett ins Erwachsenenstrafrecht fallen mit entsprechenden harten Sanktionen, obwohl es eigentlich gescheiter wäre, man würde eine jugendstrafrechtliche Massnahmen oder quasi mit dem Jugendstrafrecht auf die Delinquenz reagieren. Die Adoleszenz, das hat der eine mehr, der andere weniger rebelliert in dieser Phase. Es ist eine Phase im Leben, wo ein massiv antriebener, hormonell antriebener Motor läuft. Neurologen führen das darauf zurück, dass das Vorderhirn fundamental umgebaut wird. Es ist die Phase im Leben, wo dann auch das Rudel, wie der Edi gesagt hat, einen besonders hohen Einfluss hat und eben ältere staatliche Behörden etc. ihre Bedeutung als Vorbild- und Spiegelfunktion verlieren. Der bekannte Psychoanalytiker Mario Erdheim hat Thesen dazu. Ich möchte sie schnell vorlesen. Der Adoleszente, dessen Entwicklung nur körperlich abgeschlossen ist, wiederholt in einem anderen Milieu, was vorher schiefgegangen ist. Da er in der Pubertät nun seine geistigen und emotionalen Fähigkeiten ausbildet, um in der Erwachsenenwelt bestehen zu können, ist die Chance groß, einzige Enttäuschungen und Vertrauensverluste dank Wiederholungen zu überwinden. Das habe ich aus einem Interview von Mario Erdheim in der NZZ vom 6.06.2012. Also der Jugendliche versucht, Defizit aus seinem früheren Leben wieder gut zu machen, und zwar durch Wiederholungen. Beim Edi ist jetzt in seiner frühen Lebensphase sehr viel schief gelaufen. Er ist in den Kosovo-Konflikt geboren worden. Wenn wir uns kurz zurückerinnern, Serbien hat unter dem Slobodan Milosevic so eine aggressive Politik betrieben, ist dann mit dem Krieg gegen Kroatien und Slowenien gescheitert Und dann war eine Verschärfung von der Lage im Kosovo eine der Überlebensstrategien von Slobodan Milosevic. Er hat sich so wieder oder weiterhin als Führer der serbischen Interessen können profilieren. Am 17. Juli 1998 sind 80 bis 100 Panzer von der serbischen Einheit in gewissen Ortschaften einmarschiert und haben ein Massaker angerichtet. Die Familie von Medi hat dann gedacht, dass sich die Verfolgung der Serben vor allem gegen die Männer richtet. Und darum ist der Vater geflüchtet und hat die Frau und seine Kinder durch ihn zurückgelassen. Die Frau ist dann vor den Augen von meinem Mandant vergewaltigt und stranguliert worden. Aber über abenteuerliche Wege ist dann mein Klient und seine zwei Geschwister in die Schweiz geflüchtet. Der Vater war damals schon in der Schweiz. Also eine sehr tragische Geschichte. Das Imponiergehabe und nichts, das ich heranlasse, ist wahrscheinlich eine Folge von dieser Traumatisierung in seiner früheren Kindheit. Also die Frage dahinter ist, was passiert während der Adoleszenz mit diesen früheren massiven Verletzungen? Studien zeigen jetzt, dass die Adoleszenz in dieser Lebensphase ist es möglich, dass man so frühe Defizite und Wunden verarbeiten kann. Die Verarbeitung erfolgt dadurch, dass man alte Verletzungen reinszeniert, was ermöglichen soll, über diese Verletzungen hinwegzukommen. Wenn die Verletzungen derart stark sind, wäre es sehr hilfreich, wenn eben Therapie so einen Strukturwandel begleitet und unterstützt. Mein Klient hat sich aufgrund von seinem Panzer sehr lange gegen eine Therapie gewehrt. Vor dem Hintergrund, was er aber in seiner früheren Lebensphase erlebt hat, erstaunt es ja nicht wirklich, dass entsprechend auch die Reinszenierung, wie ich es mal nennen will, halt massiv ausgefallen sind. Man hat das lange nicht verstanden, weil er nicht darüber geredet hat und erst in Zusammenarbeit mit den Eltern, also mit dem Vater in dem Fall, hat man angefangen zu verstehen, was in diesem Bub abgeht und wo man muss ansetzen muss, um ihm zu helfen. Und glücklicherweise zeigt sich jetzt, auch wenn es eine unschöne und wilde Zeit ist, dass das gelungen ist und er auf einem guten Weg ist. Ich hoffe, mit dieser Info das können eingeordnet zu haben, zum besseren Verständnis. Und ich hoffe, dass der Edi wieder mal bei mir vorbeikommt, dass wir vielleicht das in einer grösseren Tiefe könnt besprechen. Der Podcast ist ganz zufällig zustande gekommen, weil er auf Besuch gekommen ist. Auch das freut mich natürlich. Wir kennen uns seit 2005. Da gibt es eine Verbundenheit. Und ich habe immer Freude, wenn alte Klienten sich an mich erinnern und ein Besuchchen abstatten.